Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es war im 20. Jahrhundert eins der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Kinder, die aus prekären und zerrütteten Familienverhältnissen kamen, wurden in Pflegefamilien untergebracht, mussten dafür als Gegenleistung ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Zehntausende von Kindern und Jugendlichen wurden so als Verdingkinder ausgenutzt, diskriminiert und oft misshandelt. Der Spielfilm »Der Verdingbub« von Markus Imboden, den das Schweizer Fernsehen koproduziert hat und der ab heute ins Kino kommt, der erinnert an das erlittene Unrecht. DRS 2 hat in den letzten Jahren Betroffene zu Wort kommen lassen. Sabine Bitter hat aus diesen Gesprächen die heutige Kontextsendung zusammengestellt.
Die Verdingkinder waren in der Öffentlichkeit lange kein Thema. Jene Kinder und Jugendliche, die aus Not in fremden Haushalten platziert wurden, die dort Kost und Logis bekamen, im Gegenzug aber ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen mussten. Viele Kinder wurden ausgenutzt, diskriminiert und misshandelt und haben sich ein Leben lang nicht davon erholt.
Ich bin die fünfte von 14. Die jüngste Schwester, die ist, als ich 14,5 war, ist sie auf die Welt gekommen. Meine Mutter war einfach praktisch immer schwanger. Es hat ja keine Verhütung gegeben. Auf dem Land raus hättest du doch nicht einmal Pariser kaufen können. Die hätten das, glaube ich, noch an den Kirchentüren angeschlagen, wenn so etwas passiert wäre. Oder Pille hat sie sowieso erst Mitte 60er Jahre gegeben. Vorher ist nichts zu machen.
Marianne A. ist heute Rentnerin, geschieden und lebt in Alschwil im Baselbiet. Vor der Pensionierung arbeitete sie im Gastgewerbe und im Büro. Sie wurde zum Verdingkind, weil sie in prekäre finanzielle Verhältnisse und in eine zerstrittene Familie hineingeboren wurde. Marianne A. erinnert sich, wie bei ihr alles angefangen hat.
Unser Vater ist geboren als Bauernsohn und dann haben sich Mutter und ihre Schwiegermutter haben sich nicht verstanden und hat sich der Vater auszahlen lassen. Das hat gelangt für ein kleines Heimetli und nachher ist das schief gegangen und dann haben sie es wieder müssen verkaufen und dann haben sie keine Wohnung mehr gehabt.
Kein Dach über dem Kopf und keine Existenz mehr. Das war 1942 während des Zweiten Weltkriegs. Aus der Dorfgemeinschaft gab es keine Unterstützung. Der Familie blieb nichts anderes übrig, als in ein Hühnerhaus zu ziehen.
Auch ich bin dort dabei gewesen. Ich sehe, dass heute noch die einzige Kochstelle war eine Kanonenöffeli. Hier die Runde. Für eine so eine raclette Gofe haben die Leute dort rein platziert. Oder ich weiss nicht, ob sie selber gegangen sind, weil sie einfach keine andere Unterkunft hatten. Ich weiss noch, das Jüngste, das war ein kleines Kind, und das ist fast gefressen worden von den Hühnerläusen. Das hat nur noch gebrüllt. Das Hühnerhäuschen war durchgesucht von diesen Hühnerläusen. Und wenn die keine Hühner mehr haben, gehen sie halt auch an die Menschen. Wegen dem mussten sie dann raus. Die kleineren Kinder wären krank geworden. Wegen dem mussten sie wahrscheinlich uns dann ins Spital platzieren.
Das Spital in Willisau war ein Heim, das von katholischen Ordensschwestern geführt wurde. Marianne wurde dort aufgenommen, aber schlecht betreut. Sie wurde krank und wäre fast an einer Lungenentzündung gestorben, hätte ihre Mutter bei einem Besuch nicht Alarm geschlagen und einen Arzt kommen lassen. Nach diesem Vorfall wurden Marianne und ihre Geschwister umplatziert.
Die ältere Schwester ist dann auf Willisau hintergekommen, zu einer Bankiersfamilie. Die ist aufgewachsen wie die eigene Tochter. Die hat es ganz gut getroffen. Wir wollten sie nicht, weil ich eine rötschelige Haare hatte. Dann hat es einfach geheißen, die wollen wir nicht, das ist eine rote. Und ich bin dann auch eben ins Luzerner Hinterland gekommen, zu Bauern. Als ja, kleines Nächtchen. Und jetzt bin ich etwa 3,5 gewesen. komplett fremd natürlich. Die Mutter hat mich hindert mit dem Velo. Und dann habe ich schon gesagt, da bleibe ich nicht. Da gefällt es mir nicht. Ja, ich musste halt gleich bleiben. Und nachher ist der Vater gleich krank geworden. Der hat sehr starkes Asthma gehabt. Und zuletzt ist es dann ausgewachsen auf Lungen- und Speiseröhrenkrebs. Obwohl er hat praktisch nichts geraucht. Und die Mutter hat ja müssen arbeiten, weil der Ätti nicht konnte. Und nachher ist die Mutter natürlich wieder mal schwanger gewesen. Aber die hat tagtäglich müssen auf einer Brücke in die Viskose arbeiten. Mit dem Velo, bei Wind und Wetter und Schnee. Und ist sie ein paar Mal noch auf der Schnauze geflogen. Bei zweimal hat sie Auskratzungen gehabt, sonst hätten wir noch mehr geschwitzt. Der Arzt hat natürlich gesagt, sie sind eine gesunde Frau, sie können die Kinder haben. Aber dann ist sie mit dem Mercedes zu uns raufgekommen. Da konnte sie nichts machen, die hatte keine Chance gehabt. In einem katholischen Gebiet sich unterbinden lassen, obwohl der Arzt hat ja genau unsere familiäre Situation gesehen. Meine Mutter hat mir dann einmal noch, als ich schon lange 40 war, hat sie sich einmal wollen entschuldigen. Dann habe ich gesagt, du los Mutter, was bringt das? Das ist so gelaufen, du hast sie auch nicht leicht gehabt. Was hättest du wollen machen? Mutter war schon für dein Kind. Und nachher kommt sie noch so an einen Mann her, wo er noch mal Kinder macht. Sie hat, also unsere Mutter hatte kein gutes Leben gehabt.
Auch Roger H., der heute 58 Jahre alt ist und als selbstständiger Taxifahrer in Basel arbeitet, kam aus schwierigen Familienverhältnissen.
Ich hatte einen Vater, der war Alkoholiker. Und ich hatte eine Mutter, die Kinder nicht wollte. Ich habe noch ein Halbbruder und eine Halbschwester und auch die haben keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Meine Mutter, so habe ich es entnehmen, in den Akten hat einfach alles daran gesetzt, dass sie mich nicht zu Hause haben muss. Also das heisst, sie hat gesagt, ich komme mit dem Kind nicht schlagen. Das war eigentlich der Grund, dass dann mal meine Heimkarriere angefangen hat.
Roger wurde als Kleinkind zunächst in einem Tagesheim betreut, während seine Mutter als Hilfskraft in einer Fabrik arbeitete. Mit 7 Jahren kam er in ein Kinderheim, mit 11 Jahren auf einen Bauernhof. Seine Mutter hatte sich in der Zwischenzeit scheiden lassen, bekam das Sorgerecht, aber...
Das ist, als ich aus der Primarschule rausgekommen bin, hat man nicht gewusst, was soll man jetzt mit mir. Es ist eine Mutter, die man nicht wollte. Der Vater hatte keine Rechte gehabt. Er hat mich gern gehabt. Aber er hat keine Rechte gehabt. Ihn hat man also leicht infantil abgestempelt. Er war Alkoholiker. Da hat man auch wahrscheinlich meine Mutter geschlagen, noch dazu mal, vermute. Es ist noch schwach in meiner Erinnerung, dass er mal einen Kanarienvogel oder Wellensittich, den wir hatten, an die Wand geschmettert hat in seinem Suff.
Der Junge kam 1963 als Verdingkind ins Bernbiet.
Es war eine religiöse Familie. Man sagt einen Stündler. Es war so eine Art Sekte, die ziemlich verbreitet ist in diesem Gebiet. Das war eigentlich schlimm, die Diskrepanz zu sehen zwischen dem, was sie von einem fordern, und auf der anderen Seite immer die frommen Bibelsprüche, die einfach nicht zusammengepasst haben. Man hatte so einen Kalender, wo vorne eine Art kleine Predigt war und hinten auf der Rückseite war irgendeine Geschichte. Ein religiöses. Und das ist immer gelesen worden nach dem Nachtessen. Man hat immer gebetet. Am Sonntagmorgen in die Kirche, am Sonntagmittag in das Sektenlokal. Und also sie haben mich arbeiten bis zum geht nicht mehr. Ich denke, ihre Motivation, das war sicher so, ist einfach ein billiger Knecht zu haben.
Verdingkinder wurden in den meisten Fällen zu Mägden oder Knechten gemacht und mussten sich in das familiäre Milieu ohne Wenn und Aber einpassen. Beide ehemaligen Verdingkinder, Marian A. und Roger H., erinnern sich daran, dass sie Schwerstarbeit leisten mussten. Mit anpacken zu müssen galt zwar in den meisten Bauernfamilien als selbstverständlich, aber mit einer bestimmten Zuteilung der Arbeit wurden die Verdingkinder oft auch schikaniert. Die Drecksarbeit wurde für sie reserviert.
Wir hatten einen Motor, der grauenhaft gespuckt hat. Und den haben wir gebraucht, um zu schütten. Dass er die Pumpe angemacht hat, um das Güllen raufzukommen. Und dann hat niemand mehr getraut, anzulängen, weil der Kaib hat richtig Feuer gespuckt. Es hat Fehlzündungen gehabt, ja. Und wer haben sie geschickt? Immer mehr, immer mehr. Wahrscheinlich haben alle gedacht, wenn es die verjagt, dann verjagt es wenig. Aber ich habe das natürlich gemerkt und ich habe ja auch Angst gehabt, wenn du siehst, Grosse haben Angst. Und die schicken sie dann vor. Ich bin einmal fast gestorben vor Angst. Es hat noch Haufen so Sachen gegeben, sagen wir jetzt auch bei der Mastzelle. Das war ein ganz böses Tier, weil das Monat für Monat ist die eingesperrt in einem so einem dunklen Käfig. Und die ist richtig bissig geworden. Der konnte fast nicht mehr misten. Die haben mir einmal fast eine halbe Besen gefressen. Und wenn es mich verwünscht hat, hat es mir natürlich die Beine gebissen. Es ist niemand mehr zu dieser Sau rein. Aber die Miki müssen gemischt.
Im Sommer hat man den ganzen Tag einfach einen Stiel in den Händen gehabt. Man hat Heu gezettet, Heu gekehrt, geschöchelt. Geschafft wurde mit Ross. Man hat Ross gepflügt, gegeckt. Und ich habe eigentlich immer die Hilfsarbeit gemacht. Ich habe zum Beispiel nie eine Kuh gemolken. Während dem gemolken wurde, musste ich sie mischen und das Gras reingeben, das Gras abladen. Aber es ist immer die, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, mindere Arbeit gewesen, die man mir gegeben hat.
Im Juni, da ist es ans Heu gegangen, nach der Schule. Da haben wir aufs Feld müssen. Mit der Zeit hatten sie schon einen Motormeier gehabt. Vorher ist alles mit der Ross gegangen. Und dann ist früh angefangen mit Mähen. Dann haben sie ganze Felder mähen. Und wir hinten noch mit der Gabel zum Verteilen, dass es besser trocknet. Wir haben unseren Sport daraus gemacht, dass wir im Motor mähen noch mögen. Wir haben Krampf, wie Knechte. Noch früher im Jahr Erdäpfel setzen. Das ist alles von Hand gemacht noch. Und das ist einfach gegangen, bis es feister geworden ist. Das Letzte ist natürlich grasen, natürlich. Die Kühe haben ja wissen zu fressen. Manchmal schon im Feisteren ist noch müssen go das Zeug zusammenrechnen. Die anderen sind am Eigenen. Gotthelfspiel, Türspiel hören. Und das Miki müssen alleine auf dem Feld fertig machen. Dort habe ich viel gebrüllt. Weil das war das Einzige, das ich wahnsinnig gerne hatte. Ich glaube, wegen dem habe ich heute noch so gerne Hörspiel. Ich kann dann richtig, ohne gestört werden, hören.
Man hat dort Gülle verteilt, noch mit einem Schlauch zum Beispiel, mit Rohr. Da muss man ein Rohr legen und einen Schlauch dran. Das ist manchmal über 2-3 Kilometer gegangen, je nachdem. Und da war dann auch mein Job, die Rohre immer umeinander zu schleppen, die voll Gülle sind, immer zusammenzuschliessen. Und der Bauer war dann am Schlauch, am Endrohr und hat das verspritzt. Und mein Kontakt, den ich eigentlich hatte, so ein bisschen mit der Welt, war mein kleines Radio. Und das hatte ich immer bei mir irgendwie. Und ich weiss nicht, also mal neu mir extra angelegt, an einen Telefonmasten. Und er hat es nachher mit Gülle nicht bespritzt, oder? Also so Sachen, das war an der Tagesordnung. Später bin ich mal da hin zu den Bauern, als ich etwa 30 war. Um die 30 Uhr habe ich die ganze Geschichte aufarbeiten für mich. Und dann habe ich auch die Leute nochmal aufgesucht. Und habe sie so ein paar Sachen fragen, aber auch dort habe ich nicht viel rausgekriegt. Ich habe sie also auch gefragt, warum haben wir eigentlich nichts beigebracht, warum haben wir eigentlich nicht gelernt. Wieso habe ich nicht dann später, als man den Traktor kam, ist auch mal Traktor fahren oder wieso habe ich nicht mit dem Ross fahren. Wieso habe ich eigentlich immer nur die mindere Arbeit gemacht? Und dann, ich weiss nicht, hat man dann gesagt, ja, sie wissen, dass sie Fehler gemacht haben bei mir. Sie haben es bei ihren Kindern nicht mehr so gemacht. Also das ist dann auch ein bisschen in die Hose gegangen, das Gespräch. Es waren dann auch ihre Kinder dort gewesen, und die haben wieder gemeint, ich soll es doch mit Jesus probieren, wenn es mir nicht gut ging. Und so. Da ist mir nicht schlecht gegangen. Es ist mal rausgekommen, etwas, oder?
Die harte Arbeit, verbunden mit der Abwertung ihrer Person, zieht sich wie ein roter Faden durch die Erinnerung vieler ehemaliger Verdingkinder. Dies geht aus den rund 300 Gesprächen hervor, die Historikerinnen und Historiker in einem Projekt des Schweizerischen Nationalfonds in jahrelanger Arbeit zusammengetragen haben. Roger H., der zwischen 1963 und 1967 auf einem Bauernhof im bernischen Gondiswil verdingt war, erinnert sich an die zahlreichen Formen der Abwertung, an die kleinen, feinen Unterschiede.
Die Familie, die hat sich drinnen gewaschen in der Küche und ich musste draussen müssen am Brunnen. Ich hatte kein kaltes Zimmer, es war bitterkalt. Und wir mussten Leben dran nehmen. Ich habe den gewöhnlichen Leben dran gekriegt und die Kinder, die eigenen, haben auch mit Orangengeschmack gekriegt. Und das vergesse ich nie, ja. Das ist also der hat mich richtig geblockt, der Leben dran. So, jetzt mit Tag ist das wieder raufgekommen in der Schule. Und das weiss ich noch speziell in oben. Und ich glaube, ziemlich Fieber hatte. Und man also hat dann gesagt, du musst jetzt gleich das noch machen im Stall, bevor du ins Bett kommst. Und da ist man noch ein bisschen bleiben.
Besuch und Zuwendungen für den Jungen waren nicht erwünscht.
Mein Vater hat mich auch ab und zu besucht. Dann haben sie es aber eben immer untersagt, da darf ich das nicht. Und eigentlich war er der, der mir immer ein bisschen einen Batzen gegeben hat, ein Sackgeld. Das haben sie dann auch unterbunden. Also die Eltern haben sich einfach an den Beistand gewendet, die Pflegeeltern. Und der Beistand hat es dem Vater mitteilt, dann soll ich das nicht mehr machen. Und er hat es dann so gelöst, dass er in einem Lädchen, in einem kleinen Dorfläden, da irgendwie einen gewissen Betrag hinterlassen. Und ich konnte dann dort so meine Sachen holen.
Dem Verdingkind sollte nichts geschenkt werden, Geld sollte es keines haben. Im Gegenteil, mit Geld wurde Roger von der Pflegefamilie sogar auf die Probe gestellt.
Man hat mir zum Beispiel einmal eine Falle gestellt, man hat einmal eine 5 Liber nebeneinander angelegt aufs Stubenbuffet und da habe ich dann geklaut. Und das haben sie aber ganz bewusst gemacht. Da haben wir dann davor ein bisschen Fleischkäse gekauft, da haben wir Lust gehabt, Fleischkäse. Und dann bin ich davor gelaufen, das heisst, sie haben nicht gewusst, wo ich bin. Ich bin aber ganz normal in der Schule, aber sie haben nicht gewusst, wo ich bin. Einen Tag lang.
Die streng religiöse Familie versuchte, den Jungen zu vereinnahmen, wie sie es bereits mit seinem Bruder getan hatten.
Ich habe einfach mitgemacht, was ich muss. Wenn sie mich mitgeschleppt haben, haben wir nicht dagegen wehren. Aber ich habe nie daran teilgenommen. Eigentlich bin ich eingeschlafen in der Kirche. Sie haben noch so eine Posaune gehabt, hat sich das genannt. Da haben sie mich irgendwie reinschleusen. Ich hatte so ein Horn spielen, ein B-Horn, aber ich habe das nicht geschnallt. Hat mir niemand gelernt, Noten lesen. Da haben sie irgendwann wieder mal aufgegeben. Hingegen mein Halbbruder, der, bei dem haben sie es geschafft, der ist heute noch dabei. Also bei dieser Kirche, fanatisch. Es ist für mich dort rückblickend ganz, ganz eine schwere Zeit gewesen. Also die Zeit, die ich am liebsten da streiche aus meinem Leben.
Das Verdingwesen, das schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet war, konnte sich bis in die 1960er Jahre vor allem in ländlichen Gegenden der Schweiz halten. Dies, obwohl die Kinderarbeit schon lange abgeschafft worden war. Das Tauschgeschäft Kinderfürsorge gegen Arbeitsleistung wurde durch Behörden, durch Vormünder oder aber auch durch die eigenen Eltern vollzogen. Verdingkinder wurden oft von einem Tag auf den anderen mit einem Koffer mit dem Nötigsten in der Hand und vielleicht einem Spielzeug an einem fremden Ort platziert. Marianne A. erinnert sich.
Als ich hinterher gekommen bin, hatte ich so eine ganze kleine Puppe. Da haben wir Buben dann mal Nägel durch den Kopf durch. Da hatte ich halt keine Bäbeli mehr.
Oft wurden die Kinder in der Pflegefamilie nicht gut aufgenommen. Sie wurden ausgeschlossen, schikaniert. Auch sexueller Missbrauch war häufig.
Die jüngste Tochter von denen, das war ein fertiger Teufel. Die hat mich drangsaliert und blockt und zusammengeschlagen. Also richtig schlimm. Die hat Sachen mit mir veranstaltet. Ich weiss nicht, wo sie es hergehabt hat, in so einem stockkatholischen Und dann mit etwa 12 hat sie mich richtig benutzt, also um sich sexuell aufzugeilen. Wir hatten einen Berner Sennenhund, hat auch auf mich aufgemacht, also wie wenn er Junge machen würde. Und sie hat sich dabei daran aufgeilt. Aber sie ist nie verwünscht worden, die Metz. Sie hat irgendwie die Zeit abpassen können, dass niemand mehr ins Stall gekommen ist. Und dann musste ich herheben. Und weh, ich glaube, die hat mich getötet, wenn ich etwas gesagt habe. Die Lisa, das ist ein Mensch gewesen. Und dann habe ich manchmal gedacht, die wäre hier im grossen Reich raus, da wäre die gross rausgekommen. So ein sadistisches Weibervolk, da hat sie mehr Möglichkeiten gehabt. Aber eben, das weisst du immer erst, wenn jemand in einer so einer Situation ist, wie die sich können entwickeln können. Das ist das Einzige, was mich eigentlich heute wundern würde, was aus diesen Worten ist. Und dass die mir noch mal ins Gesicht schauen.
Dieser Hund hieß Bless. Mit dem ging Marian jeden Tag in die Käserei, um die Milch vom Hof dort abzuliefern.
Mit der Zeit ist er so krank geworden. Er hatte Auszehrung, er war hinten ganz schmal und hatte auch keine Kraft mehr zum Laufen. Ich konnte den Bless nicht mehr vorspannen, der hat mir zu leid tun. Ich habe ja gemerkt, er mag nicht. Und nachher gegen die Käserei auf, ist es ein bisschen aufgegangen, nicht fest, aber es ist mir dann eins von der Käse gekommen, helfen, weil ich bin nicht mehr weitergekommen. Und nachher habe ich dem Nelly hat gesagt, los, Bless ist krank, der mag nicht mehr. Und anscheinend ist das dann durchgegangen. Ja. Das Migi hat allein müssen krampfen. Auf alle Fälle hat es mich dann dafür grauenhaft vermöbelt wieder. Die hat einfach nur zuschlagen, obwohl der Vater, der Papa und die Mutter, ich habe denen auch so gesagt, das sind Liebe gewesen. Die haben mich nicht geschlagen. Oder das sind Liebe. Bauernleute gewesen, die krampft haben das Leben lang.
Liebe und fromme Leute. Trotzdem war Marian nicht als vollwertiges Familienmitglied anerkannt. Marian lebte in ihrer Pflegefamilie noch zu Beginn der 1950er Jahre in größter Armut.
Ich hatte ja so ein grusiges Bett und in der Mitte so ein Loch. Die Beben umeinander ändern. So einen Federkern und die Federn oben raus geschaut hat. Das war einfach durch, die Matratze. Du bist natürlich immer in die Mitte hineingerutscht, wieder ins Loch hinein.
Jahrelang hatte sie kaum Kontakt zu den Eltern, obwohl diese in der Region wohnten.
Mit 11,5 durfte ich mal heim. Da ist mich der Bruder holen, mitten im Winter vor der Weihnachten. Älter Brüche hat mich heimgekarrt auf dem Packträger von Omstl auf Neuenkirch im Kanton Luzern. Ist schon ein Luzernischer, aber es ist ein rechter Rest. Und es war Stein und Bein gefroren und ich hatte fast nichts. Ich hatte keine gescheiten Kleider. Das Mänteli war da etwa da. Und ja, kaum das Fuddy deckt. Die Strümpfe gerade über die Knie auf. Und der Rest war einfach fast blut. Unterwäsche, wo ich hatte, das waren Fetzen, das war nicht Unterwäsche. Und auf alle Fälle bin ich glücklich daheim angekommen.
Und sie wollte auf keinen Fall mehr auf den Hof und zur Pflegefamilie zurück.
Bei denen kann ich nicht in die Sekundarschule, weil von denen ist niemand in die Sekundarschule gegangen. Und wenn keiner jetzt in eine höhere Schule geht, ganz sicher nicht ein Verdingkind. Und ich musste ein Velo haben von Umstell auf Schütz haben. Das war eine gute Stunde zum Laufen. Und ich hatte das Velo nie gekriegt. Und das habe ich meinem Vater dann gesagt. Und er meinte, ja, wenn du nicht mehr gehen willst, musst du nicht mehr gehen. Ich musste tatsächlich nicht mehr gehen. Und ich habe seitdem nichts mehr gehört von dieser Familie. Die ganzen Lümpen, die ich dort hatte, das waren ja nicht Kleider, das waren wirklich Lümpen. Das ist alles dort hinten geblieben. Sogar noch das Firmäuerli, alles ist dort hinten geblieben. Die haben nichts nachgeschickt.
Bei den Kindern wurde nichts nachgeschickt und nichts geschenkt. Auch im sozialen Umfeld trug selten jemand etwas zur Verbesserung ihrer Lebenssituation bei. Oft wurde die Abwertung und die Verletzung ihrer Integrität vom Lehrer, vom Pfarrer oder von der Dorfgemeinschaft noch verstärkt. Viele Verdingkinder waren derart traumatisiert, dass sie erst im hohen Alter mit ihren Familienangehörigen über das erlittene Unrecht reden konnten, manchmal erst im Sterbebett. Es dürfte für die Betroffenen und ihre Familien eine Erleichterung sein, dass dieses dunkle Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte, das bis in die 1960er Jahre fortgeschrieben wurde, in den letzten Jahren, nicht zuletzt dank eines Forschungsprojekts des Schweizerischen Nationalfonds, auf der nationalen politischen Bühne endlich angesprochen wird. Die vom Bundesrat in Aussicht gestellte Entschuldigung, die bis im Frühjahr 2012 ausgesprochen werden soll, dürfte keine Wiedergutmachung, aber Genugtuung sein, dass die offizielle Schweiz die Augen nicht mehr verschließt vor dem Leid, das Zehntausende von Kindern hierzulande erlitten haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.